durch seine Arbeit. Er versucht nämlich aus einem Acker Feldfrüchte hervorzubringen, doch der Acker ist verflucht. Das hört sich an wie der Beginn einer Fantasy-Story. Und als solche ist die Szene auch zumindest zum Teil ausgedacht. Aber die Charaktere und deren Befindlichkeit, die ist real. Sozusagen, sie ist historisch. Der eine, der da auf dem Hügel steht, das ist der Abel. Das ist ein Schafhirte. Der andere ist Kain. Das ist ein Ackerbauer. Wir hören einmal die Geschichte aus 1. Mose, Kapitel 4, Verse 1 bis 7. Und Adam erkannte seine Frau Eva, und sie wurde schwanger und gebar den Kain. Und sie sprach, ich habe einen Mann erworben mit Hilfe des Herrn. Und weiter gebar sie seinen Bruder Abel, und Abel wurde ein Schafhirte, Kain aber ein Ackerbauer. Und es geschah nach geraumer Zeit, dass Kain dem Herrn ein Opfer darbrachte von den Früchten des Erdbodens. Und auch Abel brachte ein Opfer dar von den Erstlingen seiner Schafe und von ihrem Fett. Und der Herr sah Abel und sein Opfer an. Aber Kain und sein Opfer sah er nicht an. Da wurde Kain sehr wütend und sein Angesicht senkte sich. Und der Herr sprach zu Kain, warum bist du so wütend und warum senkt sich dein Angesicht? Ist es nicht so? Wenn du Gutes tust, so darfst du dein Haupt erheben. Wenn du aber nicht Gutes tust, so lauert die Sünde vor der Tür und ihr Verlangen ist auf dich gerichtet. Du aber sollst über sie herrschen. Soweit Gottes Wort. Ich sage euch mal, was am Anfang dachte ich, das ist der schwierigste Predigttext, den ich je hatte. Weil hier Fragen sind, die mir kamen und die eigentlich gar nicht direkt beantwortet werden. Zum Beispiel erstens, warum brachten Abel und Kain ein Opfer dar? Steht da nicht. Zweitens, warum akzeptiert Gott das Opfer Abels und das Opfer des Kain nicht? Steht da vielleicht indirekt. Das ist die Frage, auf die ich heute so ein bisschen fokussieren möchte, auch im Hinblick auf die Opfer, die wir bringen. Was es auch immer für Opfer sein. Es gibt drei Gründe, warum Gott das Opfer Abels annimmt und das Opfer Kains nicht. Ja, da gehen wir jetzt mal. Ach so, ja, das ist nochmal die Einstimmungsfolie, die haben wir schon hinter uns, jetzt geht's weiter. Ja. Es gibt drei Gründe, warum Gott das Opfer Abels annimmt. Der erste hat zu tun mit Abels Beziehung zu Gott. Der zweite Grund hat zu tun mit Abels Charakter, oder ihr könnt auch sagen Wesen, oder was auch immer ihr dafür einsetzen möchtet. Und der dritte hat zu tun mit der Qualität des Opfers, das er bringt. Alle drei sind wichtig und alle drei hängen zusammen, sind nicht getrennt voneinander zu sehen. Kommen wir zu dem ersten. Gut, dass es den Hebräerbrief gibt. Der klärt uns nämlich ein wenig auf über das, was Abel hier gedacht hat und gefühlt hat und gemeint hat mit seinem Opfer. Da heißt es, durch Glauben brachte Abel Gott ein besseres Opfer dar als Kain. Durch Glauben. Das ist übrigens interessant. Abel ist der allererste Mensch in der Bibel, von dem es heißt, er glaubte. Der allererste. Was uns aber weder der Hebräerbrief in diesem Vers noch in dem Predigttext sagt, ist, was Abel denn eigentlich glaubte. Was glaubte er denn? Was war das für ein Glaube? Und da müssen wir jetzt vielleicht zwei Verse weiter gucken im Hebräerbrief. Da wird uns so etwas gesagt. Wir werden das gleich sehen. Zunächst aber noch eine andere Folie. Danke. Das hört sich jetzt sehr theoretisch an und vielleicht wieder wie der Beginn einer Vorlesung, soll es aber nicht sein. Es ist sehr wichtig, diese drei Aspekte, die dort stehen, die drei Aspekte des Glaubens, sie gelten grundsätzlich für jeden Glauben. Ob du glaubst, für jeden Glauben der Glaubensvorbilder im Alten Testament und auch im Neuen Testament. Erstens, Glaube ist ein Realitätsbegriff. Was das bedeutet, sehen wir gleich. Zweitens, Glaube ist ein Beziehungsbegriff. Und drittens, Glaube ist, das habt ihr vielleicht noch nicht gehört oder viele nicht, ein Reaktionsbegriff. Diese drei, die galten auch für Abel. Erstens, Glaube ist ein Realitätsbegriff. Zwei Verse weiter im Hebräer, da lesen wir, ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen, also Gott wohlzugefallen. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Da haben wir in demselben Kontext, in dem es heißt, Abel glaubte Gott, eine Definition von Glauben. Also der Schreiber des Hebräerbriefs, der wollte uns nicht im Unklaren lassen, was das bedeutet. Es ist unmöglich, Gott wohlzugefallen. Du kannst Opfer bringen, so viel du willst. Das gefällt Gott noch nicht notwendigerweise wohl. Hier kommt es auf den Glauben an. Es ist unmöglich, Gott wohlzugefallen. Wer zu Gott kommt, der muss glauben, dass er ist. Der muss glauben, dass Gott existiert. Der muss glauben, dass Gott da ist. Wir müssen glauben, dass er heute hier ist und unter uns ist. In der modernen Theologie ist vieles zu einer Vorstellung verkommen, zu einer Idee. Da ist Gott eine Idee, da ist Gott eine Vorstellung der Menschen, die früher gelebt haben und vielleicht auch der, die heute noch leben. Aber Gott ist Realität, Faktum, der ist wirklich da. Und was bedeutet das für unseren Glauben? Das bedeutet, wir rechnen mit ihm. Wir rechnen, dass er da ist. Wir rechnen mit seiner Macht. Wir rechnen mit seiner Größe. Wir rechnen mit seiner Liebe. Er ist ein Gott, mit dem man rechnet. Das galt für Abel. Nun ist es ja so, der Realitätsbegriff alleine, der tut's noch nicht. Glauben, dass Gott existiert, das wissen wir, das reicht noch nicht. Die Teufel tun das nämlich auch. Deshalb muss da noch etwas dazukommen. Und deshalb ist Glaube, und zwar vor allen Dingen, ein Beziehungsbegriff. Ne, danke, geh nochmal zurück. Entschuldigung. Ein Beziehungsbegriff. Das steht hier nämlich, dass er ist und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Was ist das? Gott suchen. Seine Nähe suchen. Seine Gemeinschaft suchen. Seine Wege suchen. Sein Wort suchen. Seine Weisheit suchen. Einfach die Sehnsucht nach Gott. Deshalb dieses anfängliche Bild, diese anfängliche Szene, wo da ein Mensch steht und sich sehnt zurück nach dem Garten Eden, den er verloren hat. Nach dem Baum des Lebens, der Eingang ist durch die Cherubim versperrt. Da kommt niemand mehr rein, aber dieser Abel, der sehnte sich nach Gott. Der wollte dahin. Er sah, es ging nicht. Er war sich sicher auch seiner Sündhaftigkeit bewusst. Ich möchte mit Gott sein. Ich möchte in seiner Nähe sein. Ich möchte, dass er bei mir ist, dass er in meiner Nähe ist, dass ich eine Beziehung zu ihm habe. Das ist meine Sehnsucht. Das ist Beziehung. Ja, Glaube ist ein Beziehungsbegriff. Und wer Gott sucht, der tut noch etwas anderes. Wer Gott sucht, tut es deshalb, weil er Gott vertraut. Weil er auf Gott hofft, weil er weiß, dass Gott seine Hilfe ist. Er vertraut auf Gott. Und Vertrauen, jetzt kommt was Logisches. Vertrauen setzt voraus, dass man vorher etwas über Gott weiß. Dass man vorher etwas von ihm gehört hat. Sonst kann man ja nicht vertrauen. Ich kann ja nicht auf etwas vertrauen, von dem ich nichts weiß. Deshalb ist Glaube auch ein Reaktionsbegriff. Es ist immer so, überall, wo Menschen heute glauben und wo Menschen im Alten Testament geglaubt haben, da hat Gott vorher gesprochen. Er hat vorher gehandelt. Er hat Gebote gegeben. Er hat Anordnungen erlassen. Er hat gesagt, was zu tun ist und was nicht. Er hat gehandelt. Er hat auch bei eurem Glauben und bei meinem vorher gehandelt. Sonst könnten wir gar nicht glauben. Sonst wüssten wir nicht, was das ist. Der Epheserbrief sagt es uns ja sehr klar. Aus Gnade seid ihr gerettet durch den Glauben. Und jetzt kommt's. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Da hat Gott schon etwas gemacht. Da hat er gesprochen. Da hat er gesprochen mit seinem allmächtigen Wort, dass du zum Glauben finden kannst. Sonst ging das gar nicht. Und gehen wir mal zurück ins Paradies. Da hatte Gott auch gesprochen, ganz klar. Von diesem Baum in der Mitte des Gartens, von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen, da sollt ihr nicht essen. Von allem anderen dürft ihr essen. Klare Ansage von Gott. Und dann kommt die Reaktion von Adam und Eva, die ist leider falsch. In die falsche Richtung. Glaube ist eine Reaktion, eine Antworten auf Gott, was er gesagt hat. Hier steht nichts im 1. Mose 4 über das, was Abel wusste, aber man kann sich sehr sicher sein, dass er genau wusste, dass die Eltern aus dem Paradies geflogen waren und dass sie ungehorsam gewesen waren Gott gegenüber. Und dass es für Abel gar kein Problem war, die Existenz Gottes gar kein Problem war. Der war noch so nah. Zu Kain hat Gott sogar gesprochen. Auch für Kain war es kein Problem zu wissen, Gott ist da. Aber das reichte nicht. Wisst ihr, da gibt es dieses Wort Glaubensgehorsam. Das ist so wichtig, mit Glauben verbunden. Denn Glaubensgehorsam, das schon mal gesagt, ist kein Kadavergehorsam. Keineswegs. Ist kein Gehorsam auf Gedeih und Verderb, sondern es ist ein Tun, das auf Vertrauen basiert. Ich möchte Gott von Herzen gehorsam sein, weil ich ihm vertraue, weil ich auf ihn hoffe, weil ich weiß, dass er meine Hilfe ist, weil ich seine Nähe suche. Deshalb möchte ich ihm gehorsam sein. Deshalb ist Glaube ein Reaktionsbegriff, wenn Gott hat gesprochen und ich antworte. Aus Gnade, wie wir das aus dem Epheser eben gehört haben. Liebe Gemeinde, Opfer an sich bringen gar nichts. Jetzt können wir den nächsten Vers sehen aus Jesaja. Das haben wir zum Teil schon gehört. Da sagt Gott das ganz klar. Was soll mir die Menge eurer Schlachtopfer, spricht der Herr, Ich bin der Brandopfer von Widdern und des Fettes der Mastkälber überdrüssig. Und am Blut der Jungstiere, Lämmer und Böcke habe ich kein Gefallen. Jetzt aber seid ihr willig und gehorsam, wollt ihr mich bei euch. Wollt ihr meinen Willen tun? Gerne, von Herzen. So sollt ihr das Gute des Landes essen. Und da gibt es andere Verse. Opfer und Gaben hast du nicht gewollt. Ohren aber hast du mir bereitet. Brandopfer und Sündopfer hast du nicht verlangt. Und ihr könnt durch das ganze Alte und Neue Testament gucken. Ihr findet immer wieder. Lasst doch eure Opfer, wenn ihr mit dem Herzen nicht dabei seid. Wenn ihr gar nicht glaubt. Hier kann Gott uns, hier kann Abel uns Vorbild sein. Wir werden nachher ein Lied singen, das haben wir einmal gesungen und das üben wir heute wieder. Der Herr ist mein Erlöser. Wisst ihr was? Der Herr ist mein Erlöser. Er befreit mich dazu, ihm von Herzen zu geben. Gott kann uns befreien dazu, ihm von Herzen, aus Glauben, aus Vertrauen zu ihm zu geben, von meinem Leben. Was das jetzt im Einzelnen ist, später. Dazu ist eine Befreiung notwendig. Eine Befreiung des Herzens. Ich gebe gern alles, weil ich Gott vertraue, weil ich ihm glaube. Weil ich es von Herzen tue. Nicht nur, um eine Tradition aufrechtzuerhalten. Das ist leer ohne Glauben. Oder um einen Ritus zu vollführen. Das ist leer. Das Abendmahl ist leer ohne Glauben. Die Taufe ist leer ohne Glauben. Ich kann mit meinem Opfer Gott nicht besänftigen oder gütig stimmen oder seine Gunst erkaufen. Das muss ich gar nicht. Das brauche ich gar nicht. Das ist nicht notwendig. Er liebt mich schon immer. Seitdem ich Sünder bin, liebt er mich. Er möchte, dass ich ihm vertraue, dass ich auf ihn hoffe und dass ich deshalb das tue, was er sagt. Aus dem Glauben heraus und aus der Kraft heraus, natürlich aus der Gnade heraus, die er mir gibt. Das und dann kann ich gerne opfern. Dann schaut Gott mein Opfer an. Das ist auch ein Grund, warum Gott Abels Opfer ansah. Gott hatte Wohlgefallen an dem Opfer Abels, weil Abel Gott vertraute und ihm glaubte. So, jetzt kommt der zweite Punkt. Ja. Der zweite Punkt, Abel war gerecht. Auch ein Grund, warum Gott das Opfer des Abel annahm. Da heißt es in 1. Johannes 3, 12, nicht wie Kain, der aus dem Bösen war und seinen Bruder erschlug. Und warum erschlug er ihn? Weil seine Werke böse waren. Die seines Bruders aber gerecht. Eins wird in diesem Vers deutlich. Und es wird auch deutlich nochmal in 1. Mose 4, 7. Ich lese das auch nochmal dazu. Da sagt Gott zu dem Kain, wenn du Gutes tust, so darfst du dein Haupt erheben. Wenn du aber nicht Gutes tust, so lauert die Sünde vor der Tür und ihr Verlangen ist auf dich gerichtet. Und so war die Situation des Kain. Kain hat hier nicht nur aus dem Affekt heraus gehandelt, als er seinen Bruder erschlug. Das war kein Totschlag. Das war Mord. Er hat nicht einfach in the heat of the moment reagiert, weil gerade sein Zorn überlief oder sein Neid, nicht nur zumindest, sondern Kain war böse bis auf den Grund seines Herzens. Er hasste seinen Bruder und beneidete seinen Bruder bis auf den Grund seines Herzens. Und das ist wahrscheinlich nicht die erste Situation, in der der Neid des Kain erregt wird. Interessant, wenn wir an den Anfang dieses vierten Kapitels gehen, da sagt die Eva: Ich habe einen Mann erworben mit Hilfe des Herrn. Wen meinte sie? Kain. Ich habe Kain heißt der Erworbene. Ja, der Erworbene. In irgendeiner Übersetzung heißt es auch die Lanze. Der Erworbene, der Gewinn. Eva betrachtete Kain als den Gewinn. Er war der Erstgeborene. Das war der Mann, den Gott ihr geschenkt hatte. Aber Gott, wie auch immer, oder wie immer, der hat das ganz anders gedacht. So wie bei Jakob und Esau. Er hat den Abel gesegnet. Und sicher wurde das klar, von Anfang an, dass Gott den Abel mehr segnete. Da bin ich mir sicher, steht hier nicht. Aber ich bin mir sicher, von Anfang an hat Gott Abel mehr gesegnet und der Kain merkte das. Und da wuchs eine bittere Wurzel in Kain heran. Eine Wurzel des Hasses und eine Wurzel des Neides. Und es ist nicht so, dass Kain keine Chance gehabt hätte. Nein, er hätte Buße tun können und umkehren und sich seinen Bruder als Vorbild nehmen. Aber da wuchs diese bittere Wurzel in ihm des Hasses und des Neides. Weil er sah, nein, du bist ja nicht der erste Mann. Und das wird Eva möglicherweise auch schnell begriffen haben, dass Gott den Abel segnete. Abel war aber gerecht, heißt es. Das war jetzt so ein kleiner Exkurs. Abel war gerecht. So, liebe Leute, das heißt nicht, dass Abel sündlos war. Er war ein Sünder wie Kain. Logisch. Denn er auch wuchs jenseits von Eden auf. Jenseits von Eden, jenseits dieses großen Grabens zwischen Gott und den Menschen, der existierte seit dem Sündenfall. Das war ein Graben, ein Tiefer, eine Schlucht. Abel, glaube ich, spürte das. Ja, also, Abel war auch Sünder, so wie Kain. Und die Bibel macht es ganz klar. Und das sehen wir jetzt gleich auf der nächsten Folie. Habe ich drei Verse mal herausgeschrieben. Psalm 143, wir lernen es ganz klar. Denn vor dir ist kein Lebendiger gerecht. Kein Lebendiger ist gerecht. Das muss man erstmal begreifen. Und dann, wenn du, o Herr, Sünden anrechnest. Steht das da? Ja. Herr, wer kann bestehen? Mit anderen Worten, wenn der Herr Sünden zählen würde und auf die Waage legen würde, dann wären wir alle verloren. Alle verloren. Kein Mensch auf Erden ist so gerecht, das ist einer meiner Lieblingsverse. Kein Mensch auf Erden ist so gerecht, dass er Gutes tut, ohne zu sündigen. Ja, wir können ja noch nicht einmal Gutes tun, ohne zu sündigen. Weil unsere Motive ganz tief im Herzen immer irgendeinen egoistischen Zug haben. Das ist so, auch wenn wir es nicht merken. Das ist einfach so. Wir haben im tiefsten Herzen immer eine Sünde, auch wenn wir Gutes tun. Was ist denn möglich? Niemand, kein Lebendiger, kann vor Gott gerecht sein und Abel auch nicht. So, und trotzdem sagt uns die Bibel, Abel war gerecht. Tja, natürlich, wir haben es gehört, er glaubte Gott. Er glaubte Gott. Es war eine Glaubensgerechtigkeit. Es war eine Gerechtigkeit, die Gott ihm zurechnete aufgrund seiner Beziehung zu ihm, weil er Gott suchte, weil er sagte, ich armer Mensch, ich lebe jenseits von Eden. Was tue ich nur? Wie kann ich nur zu Gott kommen? Ich kann ja gar nicht zu ihm kommen. Ich möchte zu ihm. Das rechnete ihm Gott als Gerechtigkeit. So ist es ja bei uns auch. So ist es bei uns auch. Brauche ja nicht zu sagen, dass Luther das betont hat. Wenn in der Bibel von Gerechtigkeit die Rede ist, im Alten Testament, wenn da davon die Rede ist, ein Mensch ist gerecht, dann gibt es dafür zwei Gründe. Der eine Grund ist, dieser Begriff Gerechtigkeit, der ist gemessen an menschlichen, gesellschaftlichen Maßstäben. Dann ist das eine Gerechtigkeit oft, die eine Gerechtigkeit aufgrund der Maßstäbe des Menschen ist, eine relative Gerechtigkeit. Meistens aber ist ein Mensch gerecht oder wird er gerecht genannt in der Bibel, weil Gott ihn gerecht gesprochen hat, weil er ihn gerechtfertigt hat. Wir sehen das bei Abraham, das ist ja der Prototyp. Abraham glaubte Gott und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Und so tut er es auch bei uns. So tut er es auch bei uns. Er rechnet uns unseren Beziehungswillen, so sage ich das mal. Unser Suchen nach ihm, unser uns Ausstrecken nach ihm und auch wenn es verzweifelt ist, er rechnet es uns zur Gerechtigkeit. Und deshalb war Abel gerecht, weil er Gott glaubte und ihm vertraute und ihn suchte. Von Henoch heißt es ja auch, da wird auch noch eine Predigt drüber erfolgen, von Henoch heißt es ja auch, er wandelte mit Gott, ja. Das zeigt Beziehung. Er wandelte mit Gott. Er wollte seine Nähe, er wollte seine Gemeinschaft. Er handelte mit ihm. Ja. So, und jetzt ist es so, dass Gott uns gerecht gemacht hat durch den Glauben. Das hat noch weitere Wirkungen. Und die wurden auch in Abel ganz sicher kräftig. Denn Glaube verändert Charakter. Oder wenn ihr das Wort Charakter hier nicht mögt, setzt irgendein anderes ein. Wesen, was auch immer. Ihr wisst, was ich meine. Gott verändert den Menschen. Das lesen wir in einem schönen Vers am Anfang des 2. Petrusbriefs, wo es heißt, ihr, also die ihr glaubt, ihr habt Anteil erhalten an der Natur Gottes, an der göttlichen Natur. Durch den Glauben, durch die Gnade Gottes, durch das Geschenk Gottes, habt ihr Anteil erhalten an der göttlichen Natur. Sie wird euch verändern. Der Heilige Geist erneuert uns. Im Vertrauen auf Gott, im Vertrauen auf seine Kraft. Glauben wirkt. Glauben wirkt charakterbildend. So kann ich nochmals sagen, zum zweiten Mal, der Herr ist mein Erlöser, weil er es versteht, uns aus Spiralen, die nach unten zu zeigen drohen, aus dem Sog zu befreien, aus dem Sog von Neid, aus dem Sog von Hass, aus dem Sog von Unversöhnlichkeit, aus dem Sog von Zweifel, aus dem Sog von Wut und Ärger. Aus was möchtet ihr dafür euch gerne einsetzen heute Morgen? Er kann diese Spirale beenden und immer wieder in diese Spirale eingreifen, wenn ich merke, ich komme da jetzt rein. Das merken wir doch oft, ja? Wir kommen in einen Sog. Er ist die einzige Hilfe. Es gibt keine andere Hilfe. Er kann uns aus diesem Sog herausreißen. Der Herr ist mein Befreier. Das lernen wir hier auch. Abel war nicht so. Der hasste seinen Bruder nicht. Der beneidete ihn nicht. Das war Gottes Werk. Das war die Auswirkung seines Glaubens und seiner Beziehung zu Gott. So, jetzt kommt der dritte Punkt. Ja. Drittens, also wiederhole. Warum sah Gott das Opfer Abels angenehm an? Erstens, weil Abel glaubte. Zweitens, weil er gerecht war. Durch den Glauben. Jetzt drittens, weil das Opfer Abels eine bessere Qualität hatte. Weil das eine ganz andere Qualität hatte als das Opfer des Kain. Da steht, und es geschah nach geraumer Zeit, dass Kain dem Herrn ein Opfer darbrachte von den Früchten des Erdbodens. Und auch Abel brachte ein Opfer dar, von den Erstlingen seiner Schafe und von ihrem Fett. Das bedeutet, ich glaube, wir haben hier mal eine Predigt von Thomas drüber gehört. Das bedeutet, Kain brachte das Erstbeste. Irgendwas, was er gerade fand. Ja? Ah ja, Gott will ja ein Opfer. Ah ja, kriegt er hier, kriegt er was. Ja? Speise ihn mal ab. Das Erstbeste. Abel aber gab das Beste, was er hatte. Die Erstlinge der Schafe und ihr Fett. Er gab das Beste. Das war die Qualität seines Opfers. Und das steht nicht im luftleeren Raum. Warum tat er das? Warum gab er das Beste? Weil er Gott vertraute, weil er auf ihn hoffte, weil er wusste, nur Gott ist meine Hilfe. Weil er wusste, Gott gehört sowieso alles. Er gab ihm das Beste. Es gibt eine nette Geschichte, vielleicht kennt ihr die auch, die illustriert das sehr schön. Zwei Kinder waren im Kindergottesdienst. Da behandelten sie die Arche Noah. Und dann waren sie dann nachmittags zu Hause und langweilten sich ein bisschen. Und da sagte der Junge zu dem Mädchen, lass uns die Arche Noah bauen. Okay, bauen wir die Arche Noah. Das können wir gleich mal sehen, wie das hätte aussehen können. Ja, schön, ne? Bauen wir die Arche Noah. Ah ja, wie machen wir das? Okay, ich habe noch Pappe, ja, dicke Pappe, feste Pappe, die dichten wir ein bisschen ab mit Plastik und dann bauten sie die Arche Noah. Boah, wunderbar, dann hatten sie die Arche Noah. Ja, die Arche Noah so ganz allein, so leer, da muss noch was rein. Ja, da müssen Tiere rein. Tiere und die Familie Abels. Dann hat sie so Lego-Männchen, die haben sie da reingestellt, ja. Und dann haben sie ihre Stofftiere da reingetan. Wunderbare Arche mit Noah, der Familie und den Tieren. So sagt der Junge, jetzt muss es regnen. Und dann setzte er dann die Arche Noah, die sie da so schön gebastelt hatten, auf den Boden der Badewanne oder der Dusche, was auch immer. Badewanne ist besser. Und dann machen sie die Brause an und es regnete und regnete und regnete und die Badewanne lief voll und das Bötchen, toll, das Bötchen stieg und zwar dicht. Stopp, sagte der Junge, jetzt hat's genug geregnet. Jetzt ist Gott gnädig und jetzt lässt er das Wasser ablaufen. Und dann haben sie den Stöpsel aus der Badewanne gezogen und das Wasser lief ab. Wenn wir jetzt eine Badewanne hätten, könnten wir das hier spielen mit den Kindern. Die lief ab und die Arche Noah landete sicher mit allen Bewohnern auf dem Boden der Badewanne. Wunderbares Spiel. So sagt der Junge, wir sind noch nicht fertig. Noah brachte Gott ein Dankopfer. Noah brachte Gott ein Dankopfer. Ja, wie machen wir das? Ja, ganz einfach, sagt der Junge. Du nimmst eines von deinen Stofftieren und das verbrennen wir dann. Nee, sagt der Junge, das geht nicht. Ich kann das nicht von meinen Stofftieren nehmen. Wie wär's denn, wenn du eins von deinen Stofftieren nimmst und verbrennst? Ja, nee, das geht nicht. Die sind gerade neu und die sind so kuschelig und ich liebe die so sehr. Nee, die kann ich nicht. Kann ich nicht hergeben für ein Opfer. Ah, dachte der Junge, ich habe eine Idee. Auf dem Speicher, da liegt so eine alte Puppe. Der ist der Arm abgerissen und der Kopf ist gespalten und die ist dreckig. Die können wir nehmen. Gesagt, getan. Liebe Freunde, das ist das Opfer des Kain. Das Opfer des Abel wäre gewesen, ich gebe mein schönstes, bestes, flauschigstes Stofftier. Das wäre das Opfer Abels gewesen. Wisst ihr, was ich sage hier nochmal? Der Herr ist mein Erlöser. weil er mich befreien kann, von meinem Leben das Beste zu geben. Von Herzen, weil ich es möchte, weil ich Freude daran habe, weil ich Gott dankbar bin, weil ich ihn liebe. Ich kann ihm mein Bestes geben, und zwar das Beste meiner Zeit. Das Beste meines Geldes. Das Beste meines Besitzes. Wie kann ich Gott das Beste meines Besitzes geben? Indem ich es in Gottes Dienst stelle. Das Beste meiner Kraft. Das Beste meiner Fähigkeiten, die Gott mir sowieso gegeben hat. Alles, was ich eben aufgezählt habe. Zeit, Geld, Besitz, Kraft, Fähigkeiten. Das kommt doch alles von Gott. Wie arm wären wir, wie bloß, wenn er uns nicht etwas geben würde. Das haben wir doch alles von ihm. Glauben wir nicht, dass wenn wir ihm das Beste geben, er uns, was weiß ich, wie viel zurückgeben kann? Schauen wir uns mal den Vers an. Kommt da noch ein Vers? Ne, der war vorher noch. Ja, geht er mal davor noch? Ja, jetzt muss man wieder durch. Ist egal. Muss nicht, ich lese ihn vor. In einem anderen Zusammenhang, es ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Frau oder Kinder oder Äcker verlassen hat, um meinetwillen, sagt Jesus, und um des Evangeliums willen, der nicht hundertfältig empfängt, jetzt in dieser Zeit, also auf der Erde, jetzt in dieser Zeit Häuser, das materiell, oder? Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker unter Verfolgungen und in der zukünftigen Weltzeit das ewige Leben. Gott kann uns befreien, das Beste zu geben. So, jetzt mögt ihr gerne sagen, und das dürft ihr auch sagen, wie geht das denn? Ich kann doch Gott nicht das Beste meiner Zeit geben. Ich muss doch arbeiten gehen. Ich habe doch Verpflichtungen. Ich habe doch auch Beschränkungen. Es klappt doch nicht, dass ich Gott immer das Beste meiner Zeit und meines Geldes und meiner Kraft und meiner Mühe gebe. Wie soll ich das denn tun in meinem Alltag? Du kannst das. Jeder kann das. Denn die Schrift sagt uns, alles, was ihr tut, das tut zur Ehre Gottes. Und das ist in einem Zusammenhang, der sehr banal ist, mit Absicht banal. Ob ihr esst oder trinkt, tut es zur Ehre Gottes. So was Banales wie Essen und Trinken, das kannst du zur Ehre Gottes tun, wenn du ihm dankst dafür. Du kannst zur Ehre Gottes an deinem Arbeitsplatz und an den anderen Orten der Verpflichtung, die du hast, da kannst du sein zu Gottes Ehre, wenn du seine Gebote hältst, wenn du dich an die christliche Ethik hältst, darf ich das mal so ausdrücken? Wenn du das aus Liebe zu Gott und aus Dankbarkeit zu Gott tust und zu den Menschen, die dort sind, wisst ihr, was das ist? Das ist das Beste. Was Besseres kannst du gar nicht geben. Das ist dein bestes Opfer. Ganz zu schweigen von dem, was du in der Gemeinde geben kannst. Aber wenn du denkst, du hast keine Zeit für Gott. Nein, das stimmt nicht. Du hast immer Zeit für Gott. Es ist immer Zeit für Gott. Da, wo du bist, ihm dienen. Da, wo du bist, ihm danken. Da, wo du bist, ihn ehren. Mit dem, was du sagst und denkst und tust. Das ist das Beste, was du geben kannst. Ja. Abel war glücklich, sein Opfer wurde angenommen. Warum wurde es angenommen? Weil es ein Glaubensopfer war? Weil es das Opfer eines gerechten Mannes war, der durch die Beziehung zu Gott gerecht war? Und weil es das Beste war, was Abel geben konnte? Deshalb war sein Opfer angenommen. Es gibt da noch andere Gründe, aber die Zeit ist vorangeschritten. Wir können das auch tun. Wir können das auch tun. Der Glaube kommt von Gott. Der Charakter kommt von Gott. Und unser Opfer, was wir ihm geben können, das kommt auch zu hundertprozentig von Gott. Da können wir nur etwas abgeben davon, was er uns geschenkt hat. Dazu sagen wir Amen.
Amen.